Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Zum Anfang dieser Folge möchte ich euch eine Nachricht vorlesen, die uns für unser heutiges Thema inspiriert hat. Sie stammt von Caro. Caro heißt nicht wirklich so, aber in Abstimmung mit ihr haben wir uns dazu entschlossen, ihren richtigen Namen nicht zu nennen und nennen sie deshalb lieber Caro. Caro hat uns geschrieben: Liebes Team des Hammerstark-Podcasts, erst einmal, ich bin großer Fan des Podcasts und habe im letzten Jahr eine unglaublich tolle und wohltuende AHB in der Hammklinik in Bad Sodensalmünster erfahren dürfen. Tausend Dank dafür. Was mir während der Reha, aber auch im Podcast immer wieder auffällt und meines Erachtens etwas zu kurz kommt, ist Folgendes. Es ist immer wieder Thema, was Krebs mit Partnerschaft und Familie macht, in Bezug auf Sexualität, wie es als Eltern ist, mit Krebs, etc. Aber was ist mit den Menschen, die alleine sind? Und damit meine ich nicht, kein positives soziales Umfeld zu haben, sondern vielmehr einfach zum Zeitpunkt der Diagnose und während der Behandlung in keiner Beziehung zu sein und auch keine Kinder zu haben. Dann stellen sich ganz andere Fragen, zum Beispiel, wen nehme ich mit zu wichtigen Terminen im Krankenhaus? Wenn man in einer Partnerschaft ist, ist dies oft recht klar, aber was, wenn nicht? Welchen Freunden und Freundinnen vertraut man so sehr und kann man das einem Freund zumuten? Wer wird der Notfallkontakt nach einer Operation? Geschwister, Eltern, Freunde? Wie viele Informationen hält eine Freundschaft aus, was ist selbstverständlich und was nicht? Und auch ein weiteres Thema spricht Caro an. Wie viel von der Krebsgeschichte kann und soll in einer neuen Beziehung eine Rolle spielen? Wann erwähnt man es in einer Kennenlernphase und überfordert man nicht eine potenzielle neue Beziehungsperson? Ich wollte dieses Thema einfach mal angesprochen haben, da ich gedanklich einfach immer wieder daran hängen bleibe. Vielleicht regt es euch ja an, in welcher Form auch immer, etwas dazu zu machen. Herzlichen Gruß, Caro. Und ob es uns angeregt hat, liebe Caro, und damit herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und für diese spezielle Folge habe ich mir niemand Geringeren als die liebe Julia eingeladen. Das war meine Begrüßung, oder?
Aber wirklich.
Es ist mir eine Ehre. Du bist ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme, Wiederholungstäterin.
Ja.
Julia Grünhagen ist nämlich Psychologin in unserer Hammklinik Bellevue in Bad Sodensalmünster und hat neben dem Podcast zum Rauchen auch bereits mit mir über den eben angesprochenen Umgang mit Kindern nach elterlicher Diagnose Krebs gesprochen. Julia, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne.
Wie war deine erste Reaktion, als ich dir die Nachricht von Caro geschickt habe?
Also ich fand es erstmal super. Rückmeldungen sind für uns immer wichtig. Gerne natürlich auch während der Reha persönlich, aber auch im Nachhinein. Und also es hat Verschiedenes ausgelöst. Ich habe erstmal für mich nachgedacht, auch gegoogelt, also geschaut, was gibt's eigentlich. Und mir ist aufgefallen, dass das stimmt, was Caro sagt. Die Gruppe ist nicht so im Blick. Und wir haben auch eine Teamsitzung dann, ich mit meinen Kolleginnen dazu gemacht und haben nochmal Patientenbeispiele auch gesammelt, die uns so in Erinnerung geblieben sind, wo das genau der Fall war, alleinstehend, keine Kinderfamilie, vielleicht weit weg. Ja, und haben versucht, einiges so zusammenzutragen. Und lustig war, ich habe das dann eben recherchiert, Single und Krebs, und kam zuerst auf Horoskopseiten. Ja. Also Single-Frauen, ja. Sternzeichen, Krebs, Tipps und so weiter. Also es ist ja auch schon bezeichnend, dass das dann erstmal aufploppt.
Mm, allerdings. Und deshalb nehmen wir uns heute auch dem Thema an, das nichts mit Horoskop zu tun hat, ja, sondern mit einem viel, viel wichtigeren Thema. Aber zuerst habe ich ja wie immer noch meine drei kleinen Fragen für
Na
dich.
toll, ich dachte, du hättest sie aus irgendwelchen Gründen vergessen.
Nein, aber ich dachte, wir bleiben einfach beim Thema Horoskop. Ich weiß gar
Oh
nicht, wie,
Gott.
wie du dich mit dem Thema Astrologie so auskennst, aber was bist du denn für ein Sternzeichen und welche deiner Charaktereigenschaften ist typisch dafür?
Oh mein Gott, ich kenne mich null aus. Ich bin schon froh, dass ich weiß, was ich selber bin, Wassermann. Ich weiß von niemandem fast sonst, außer vielleicht meiner Familie, wer was ist. Und deswegen, ich habe keine Ahnung, wie Wassermänner sind.
Ich
Frauen, Wasserfrauen.
weiß es auch nicht. Meine Mama ist auch Wassermann, aber ich kann es dir jetzt auch nicht genau sagen. Ich glaube, willensstark vor allen Dingen.
Das führt jetzt irgendwie nicht weiter. Keine Ahnung.
Macht nichts. Ich bin auf jeden Fall Krebs. Passend
Okay.
zum Thema.
Und Single? Wollen wir
Single
gleich?
nicht, aber Krebs. Und ich hab tatsächlich auch mal geschaut, wie die Krebsfrau so ist. Und was für mich zutreffend war, war harmoniebedürftig und ja, fürsorglich sensibel. Also ein kleines emotionales Bündel.
Okay.
Okay, dann machen wir jetzt ein paar leichtere Fragen. Bist du Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin, definitiv, das ist leicht.
Was heißt früh bei dir am Wochenende?
Am Wochenende 19:30. Und ja, also gerne auch, wenn es hell wird. Dann ärgert es mich immer, wenn die Sonne leider schon um 5 aufgeht. Dann weckt mich das schon so
So geht's mir auch. Das führt bei
manchmal.
uns zu Hause auch immer wieder zu Diskussionen, weil sobald die Sonne reinkommt, denke ich mir, ach, der Tag beginnt.
Ja, aber es war schon immer so. Also auch irgendwie in der Pubertät oder so. Ich hab das nie anders gehabt, dass ich dann plötzlich bis mittags geschlafen habe oder so.
Nee, ist bei mir tatsächlich auch so. Ich glaube, das ist auch, wie man so groß wird. Bei uns war das auch irgendwie. Ich fand das auch so schön, wenn der Tag beginnt, gerade im Sommer. Im Winter fällt es einem schwer aufzustehen, aber nicht aufzuwachen.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir beim Anfang des Tages bleiben, frühstückst du lieber süß oder herzhaft?
Meistens Müsli mit irgendeinem Obst, was gerade da ist. Heute Morgen bin ich durch den Garten gehuscht und habe ein paar Johannisbeeren abgepflückt und ja, also.
Eher süß. Ja. Wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich, glaube ich, morgens der richtige herzhafte Brunch-Typ mit allem drum und dran, aber da fehlt meistens die Zeit. Also bleibt es für mich auch meistens bei Joghurt mit Obst. Aber das haben wir jetzt schon geschafft. Das war's.
Das ging ja gut.
Bis auf das Horoskop war es gar nicht so schwer. Und ich sag dir eins, ich habe auch nochmal recherchiert, bei mir war das genauso mit dem Horoskop. Also ich habe auch, erstmal gibt man auch wirklich Single und Krebs ein und dann kam das, dann habe ich irgendwie alleinstehend und Krebs, kam auch trotzdem noch ein bisschen was vom
Ja.
Horoskop. Und wie du schon sagst, es ist ja bezeichnend für das Thema, wie wenig Platz das auch einnimmt. Ich habe tatsächlich auch mit dem Carsten Witte gesprochen.
Ja.
Das war ja mein Podcast-Partner, der ja die Selbsthilfegruppe Jung und
Für
Krebs
Jüngere.
leitet. Genau. Weil Caro nämlich auch erzählt hat, da kam jetzt auch nichts bei Jung und Krebs. Und dann habe ich ihn gefragt, ist das Thema bei euch in der Selbsthilfe? Und er sagte tatsächlich auch sehr wenig. Und deswegen freue ich mich heute, dass du dich trotzdem
Ja.
getraut hast, dich heute mit mir diesem Thema anzunehmen. Und ich hoffe, dass wir Caro mit dieser Folge ein bisschen Mehrwert bringen können und vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Schauen wir doch mal.
Hört sich noch nicht ganz überzeugt an?
Ja, also es ist eben sehr individuell. Also es gibt dann doch so viel unterschiedliche Situationen. Heißt alleine, ich lebe alleine, habe aber vielleicht eine Fernbeziehung. Das ist ja auch nochmal anders, als wenn ich mit jemandem zusammenwohne. Habe ich eine Familie, die ein paar Kilometer entfernt ist oder eben auch ganz weit weg oder habe ich wirklich niemanden? Also, und wie spreche ich mit wem über was, in welcher Situation? Es ist dann leider oft auch die Antwort, ja, es kommt drauf an. Also es wird sicher auch hier kein Kochrezept bei rauskommen. Mach immer A, B, C und dann erhältst du das und es läuft. Also es ist sicherlich ja sehr abhängig von verschiedenen Faktoren.
Und du hast ja auch gesagt, ihr hattet ja sogar eine kleine Abteilungsprojektgruppe zu dem Thema.
Ja, eine Teamsitzung, genau.
Aber was kam denn da raus? Was glaubst du, wie groß ist denn der Anteil von Menschen, die genau dieser Situation ausgesetzt sind bei euch? Und wie viele Beispiele sind da so zusammengekommen? Ist euch das leicht gefallen oder eher schwer?
Also wir mussten stark nachdenken, wer da so uns in Erinnerung geblieben ist oder wer das überhaupt benannt hat. Und man muss ja auch dazu sagen, nicht alle Patienten und Patientinnen kommen zu uns zum Einzelgespräch. Von daher haben wir ja sowieso nur eine Auswahl von Menschen, die wir sprechen, die ja oft auch ein Anliegen haben. Und das kann ja ein Anliegen sein für so ein Gespräch. Oder es kommt nur nebenbei raus, weil jemand über was ganz anderes mit uns gesprochen hat. Und wir haben auch eine Gesprächsgruppe Brustkrebs. Und da bestimmt dann die Gruppe, welches Thema jetzt irgendwie besprochen wird. Und wenn jemand denkt, er ist so eher alleine damit oder eben eine Ausnahme in der Lebenssituation, alleinstehend ohne Partner oder Familie, dann schweigen die eben auch oft, sodass es vielleicht auch eine größere Dunkelziffer gibt, womöglich. Aber wir haben dann schon auch selbstkritisch einräumen müssen, dass wir auch in unseren Vorträgen das nicht so häufig erwähnen und dann oft sagen, ja, sprechen Sie offen mit Ihrem Partner oder irgendwie sowas. Das ist dann eher so automatisch drin.
Ja. Wann meinst du denn, ist der richtige Zeitpunkt als Patient in der Reha, euch darauf anzusprechen, wenn es einem auf dem Herzen liegt und vielleicht, ja, wie du schon sagst, in der Selbst- oder in der Gruppenanwendung vielleicht das Thema nicht so viel Raum findet?
Also man kann uns natürlich jederzeit ansprechen, gerne natürlich dann auch unter vier Augen das ein bisschen ausführlicher betrachten. Das in Anführungsstrichen Problem ist, dass die Zeit eben, die auch Caro angesprochen hat, wen nehme ich wohin mit, wem mute ich was zu, wer ist Vertrauensperson und so, das liegt ja dann für unsere Reha-Patienten und Patientinnen schon hinter ihnen. Also das haben sie entweder schon gewuppt oder vielleicht auch nicht und sind deswegen noch erschöpfter und noch angestrengter hier bei uns, weil sie so viel alleine gemanagt haben und wenig Hilfe hatten oder eben sich diese Hilfe mit großer Anstrengung organisieren mussten. Aber da kann man ja dann eher rückblickend drauf gucken, wie anstrengend war das und wie gut oder nicht so gut hat es geklappt. Und dann eben darauf gucken, okay, wie mache ich es jetzt mit meinem sozialen Umfeld oder eben, wenn neue Partnerschaft gewünscht ist und man auf Suche geht, so langsam die Fühler dann ausstreckt. Aber das, was so viel Energie kostet, ist ja dann schon rum sozusagen. Aber es kann mit zu dieser Erschöpfung beitragen.
Mit Sicherheit.
Wenn man eben alleine immer zur Chemo gefahren ist und einen keiner gebracht, geholt hat oder wenn man sich dann noch zum Einkaufen geschleppt hat oder auch finanzielle Dinge ist ja auch, wenn man weiß, es sind zwei Verdiener und einer wird krank, ist es natürlich anders, als wenn ich alleine alles stemmen muss, meinen Lebensunterhalt und dann im Krankengeld bin.
Und da finde ich, können wir eigentlich auch diese Brücke schlagen zu den Menschen, die vielleicht jetzt noch genau in dieser Phase sind, eben noch nicht in der Reha, wo sie zurückblicken und dann ein Fazit ziehen können, vielleicht auch zu ihren Bezugspersonen.
Ja.
Von wem war man vielleicht angenehm überrascht, von wem war man vielleicht ein bisschen enttäuscht und so weiter, da kommen wir später noch drauf. Aber was würdest du machen? Wen weihe ich ein, wenn ich mit der Diagnose Krebs konfrontiert bin, aber eigentlich alleinstehend bin? Lieber je mehr, desto besser, um da offen mit umzugehen und vielleicht auch Hilfe zu erfahren oder wirklich nur der harte Kern?
Ja, also man kann ja erstmal so ein bisschen die Leute vielleicht sogar aufschreiben oder sich überlegen, wer ist denn überhaupt da und wer kann was? Also natürlich ist es wichtig, den da auch zu berücksichtigen, wer ist so ein Macher und ein Schaffer und keine Ahnung, hat so ganz praktische Ader und der könnte mir dieses und das organisieren und wer ist eher so ein Tröster oder Kümmerer oder so und mit dem kann ich vielleicht meine Sorgen besprechen. Also schon auch schauen, nicht alle können alles. Also nicht alle
Absolut.
Menschen haben da die gleichen Fähigkeiten. Natürlich auch zu gucken, wer kann gut kochen und macht das unheimlich gerne. Und vielleicht kann ich den dann ansprechen, hier, wenn du eh kochst, kannst du mir eine Portion mitmachen und es mir vorbeibringen oder ich friere es ein oder. Also da erstmal zu gucken, wen gibt es, wer kann was und wer ist in der Nähe und wer nicht. Auch Menschen, die weiter weg sind, Freunde, können ja vielleicht einem was recherchieren, irgendwie sich belesen oder zum Beispiel eine Reha-Klinik raussuchen, die vielleicht geeignet ist oder irgendeinen Antrag schon mal runterladen oder Dinge, die kann man dann auch aus der Ferne machen. Also letztlich, ja. Erstmal durchzählen, wen habe ich denn überhaupt, wen ich mich traue auch anzusprechen und wer kann da was übernehmen.
Also ist das Thema Zumuten, das Caro ja angesprochen hat,
Ja.
eigentlich so, dass man sagen kann, es gibt bestimmt viele Menschen, die irgendwie helfen möchten, Anteil zu nehmen, aber nicht jeder kann alles, wie du schon eben gesagt hast. Und dann kann man gucken, wem kann ich was zumuten, wo ist vielleicht der kleinstmögliche Aufwand dahinter. Wie du sagst, wer kocht gerne und zeigt damit vielleicht seine
Ja,
Hilfe.
ja. Oder vielleicht habe ich im Freundeskreis jemanden, der sich medizinisch ein bisschen auskennt, aus der Pflege oder so und kann mir dann schon erklären, warum mein Chemomittel so und so Nebenwirkungen hat oder weil man ja auch nicht immer vom Behandlungspersonal vielleicht so viele Informationen bekommt. Und die meisten freuen sich, wenn sie was machen dürfen. Dann geht es denen ja auch psychisch ein bisschen besser, weil sie sich nicht so hilflos fühlen und nur dabei stehen und oh je, und also Chemobestrahlung und Behandlungen, OPs, die kann man dann demjenigen ja nicht abnehmen. Aber man kann vielleicht was anderes tun und fühlt sich dadurch ja als bisschen näher dran und das möchten manche ja auch. Sie möchten gar nicht geschützt oder außen vor gehalten werden, sondern putzen vielleicht mal durch bei jemandem
Genau.
und fühlen sich dann auch gut, weil ne, jetzt ist einfach die Bude sauber und man konnte was beitragen.
Ja, also dann kann man vielleicht als ersten Tipp machen, Bestandsaufnahme. Wen habe ich in meinem Umfeld? Wer könnte wie behilflich sein? Und dann muss man sich natürlich noch trauen zu fragen, ne?
Ja, aber hier kann man ja nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Also
Genau.
natürlich kommt das schon, dass man gedanklich schon überlegt, ah, wie wird die Person antworten und wahrscheinlich so und so und dann frage ich lieber nicht, weil die Antwort ist ja unter Umständen ein Nein, oder? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht für die anderen entscheiden. Ich kann ja nur meine Verantwortung übernehmen und eine Bitte äußern oder einen Wunsch. Und dann in der Hoffnung, dass derjenige auch ehrlich antwortet und dass vielleicht auch jemand sagt, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich kann nicht mit dir zum Arztgespräch gehen oder ja, damit muss man dann natürlich rechnen. Das sollte auch erlaubt sein, dass jemand dann sagt, ich bin die falsche Person oder ich habe schon jemanden in meiner Familie, der an Krebs erkrankt ist und das ist mir zu viel und ich kann nicht wieder in das Thema einsteigen oder. Aber Fragen sollte immer erlaubt sein und ich kann die Antwort nicht vorwegnehmen.
Man muss ja auch sagen, jetzt mal für jemanden kochen oder ja auch mal was recherchieren. Das sind Hilfsarbeiten, wo man wirklich toll mit unterstützen kann. Aber Notfallkontakt sein oder jemanden zu einer
Ja.
Therapie oder ins Krankenhaus begleiten, das ist schon eine andere Nummer. Wenn ich jetzt keinen Partner habe und alleinstehend bin, aber eine erwachsene Person bin, heißt es dann, ich nehme auf jeden Fall meine Eltern und Geschwister mit oder ist das auch für Freunde, und dann nenne ich das Wort wieder, zumutbar?
Ja, da kann ja jeder für sich mal überlegen. Also ich überlege gerade selber, wenn jetzt eine Freundin mich fragt, unterschreibst du meine Patientenverfügung, dann würde ich jetzt auch nicht sofort sagen, ja klar, her damit. Das ist natürlich schwierig und sowas auch gemeinsam zu besprechen, gerade wenn man noch jünger ist, und dann so eine Schwere vielleicht mit dem Thema, was will ich an medizinischen Maßnahmen und wer soll das eben dann entscheiden, wenn ich nicht gefragt werden kann. Aber auch bist du mein Notfallkontakt. Das ist ja erstmal ein Vertrauensbeweis, wenn man das gefragt wird.
Ja.
Vielleicht fühlt man sich dann auch verpflichtet, irgendwie da zuzustimmen. Aber ja, jetzt bin ich wieder bei kommt drauf an. Wenn meine Eltern weit weg sind, schon über 80, dann ist es vielleicht wirklich eine Überforderung für die zu entscheiden, was soll gemacht werden oder was nicht, oder eben dieser Notfallkontakt zu sein. Vielleicht doch jemand Jüngeres. Geschwister, ja, warum nicht? Die kennen einen natürlich auch schon ziemlich lange und oft ja auch gut. Aber vielleicht ist es auch die Freundin, die ich noch gar nicht so lange kenne, wo aber die Verbindung sehr eng ist, aus irgendwelchen Gründen. Hat man sich spät getroffen und
Da muss ich
dafür
auch,
aber intensiv.
ja, muss ich grinsen, weil das ist auch eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe. Ich würde sagen, mein engster Freundeskreis, die habe ich ein bisschen später kennengelernt, im Studium, an der Arbeit, wo ich mir wirklich sage, das sind die Menschen, die mich so kennen, wie ich jetzt bin.
Ja.
Nicht vielleicht, wie man in der Kindheit und Jugend auch vorgegeben hat, sein zu wollen. Das ist ja auch viel, hat er ja in der Jugend viel damit zu tun, wie möchte ich wirken nach außen. Und irgendwann hat man sich ja dann selbst gefunden. Und die
Ja.
Freundschaften, die man dann knüpft, können natürlich genauso wertvoll sein wie eine ganz lange, enge Freundschaft.
Ja, also das Aktuelle hat dann wahrscheinlich in der Situation einer Krebserkrankung doch mehr Bedeutung, als dass wir sind zusammen groß geworden und haben dann eine lange Story irgendwie. Und also vielleicht doch jemand, der jetzt auch in meinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Aber es kann sein, dass jemand sich dadurch überfordert fühlt, es hoffentlich dann aber auch sagt. Also das ist jetzt wiederum auch die Aufforderung für Freunde, ehrlich zu sein. Also die Betroffenen ehrlich zu sagen, was brauche ich? Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche da praktische, da emotionale und da medizinische Unterstützung, das ehrlich zu äußern und dann der gefragt wird, auch ehrlich für sich zu prüfen. Kann ich das? Weil wenn man leichtfertig sagt ja und dann aber die ganze Zeit mit eigenen Ängsten oder Überforderungen oder Hilflosigkeit oder was zu kämpfen hat, dann kommt ja auch am Ende nein, nichts Gutes vielleicht bei raus
Ja.
für die Freundschaft.
Ja. Und wie mache ich das dann? Wie gehe ich da rein? Zu welchem Zeitpunkt weihe ich quasi meine Vertrauensperson in dieses Thema Krankheitsbewältigung mit ein, in diesen Prozess? Mache ich das direkt nach der Diagnose? Soll ich mir selbst erstmal ein bisschen Zeit geben? Soll ich mich irgendwie vorbereiten auf dieses Gespräch, was ja nicht so einfach sein wird? Das kann man nicht, wahrscheinlich nicht einfach mal per WhatsApp schicken.
Ja, das sicher nicht. Aber wenn wir uns das jetzt vorstellen, jemand geht zum Arzttermin, wo jetzt Befunde besprochen werden sollen, vielleicht vom Mammographie-Screening oder so, wurde man dann eingeladen, Sie müssen nochmal kommen und jetzt erhält man da die Mitteilung, es ist Brustkrebs und ist in dem Moment allein, weil man sich vielleicht nichts weiter dabei gedacht hat, dann kommt man da raus, ja, und dann haben vielleicht manche wirklich das Bedürfnis, ich rufe sofort den und den an und ich weiß vielleicht auch, der hat gerade Zeit, vielleicht weiß ich aber auch, alle sind an der Arbeit, die ich jetzt so kenne und dann hält man sich da vielleicht zurück, fährt erstmal nach Hause. Viele beschreiben es ja eben auch im Schockzustand und ich wusste gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin, sagen dann manche und da ist dann aber auch vielleicht niemand. Also denen, die mit jemandem zusammenleben, denen wird die Entscheidung ja sozusagen abgenommen. Also es ist einfach die erste Person, die da ist,
Ja.
wenn ich heimkomme oder die dann zu mir dazukommt nach Hause. Die wird es ja sehen und merken und dann kommt das direkt raus und diejenige, die alleine wohnt, ja. Das ist, glaube ich, dann so eine Bauchentscheidung. Also zum Hörer zu greifen und dann, ja, wen klicke ich jetzt hier an aus meinen Kontakten?
Vielleicht ist das ja schon Entscheidung genug. Wer fällt einem als erstes ein?
Ja.
Und manchmal ist es nicht, vielleicht, wie du schon sagst, wenn die Eltern schon ein bisschen älter sind, weiter weg wohnen, vielleicht ist es dann nicht die Mama, sondern vielleicht ist es, Eine bestimmte Freundin oder ein bestimmter Freund, den man anrufen möchte.
Ja, und eine Mama, die weit weg ist, die fängt dann vielleicht auch an zu weinen am Telefon und man ist auf Distanz, man kann sich nicht in den Arm nehmen, das alles geht dann nicht, um das erstmal gemeinsam auszuhalten oder in Minischritt erstmal durchsickern zu lassen. Und dann rufe ich vielleicht meinen Freund, meine Freundin an und der sagt, ich komme vorbei. Und dann steht er auch vor der Tür, kurze Zeit später. Und dann sitzt man erstmal da, vielleicht auch ohne Worte und ohne alles. Also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich wüsste, wen ich anrufen würde. Also jetzt ganz spontan, so aus dem Bauch.
Ja, ist schön, ne? Ich wüsste es auch.
Ja.
Aber das ist ja schön, dann könnte man sich ja auch vielleicht einfach mal darüber Gedanken machen. Wen würde ich anrufen, wenn ich eben keinen Partner hätte? Wer sind einfach die Menschen um mich herum, die neben dem Partner, für diejenigen, die die Folge jetzt hören und einen Partner haben, wer sind die Menschen, die ich anrufen würde, wenn es eben keinen Partner geben würde?
Und da ist ja auch noch mal so ein Punkt, das hat meine Kollegin in dem Team gesagt, als wir uns zusammengesetzt haben, dass sie einmal, das blieb ihr so in Erinnerung, hatte sie zwei Patientinnen hintereinander und die eine hat eben gesagt, oh, ich hätte so gern einen Partner, der mich jetzt in der schweren Zeit unterstützt und diese leere Wohnung und das wäre so toll für mich, die Schulter zum Anlehnen und so. Und dann haben sie auch darüber gesprochen und dann die nächste Patientin. Oh, mein Mann, der versteht mich so gar nicht. Ich bin so einsam in der Beziehung. Ich
Wahnsinn.
bin so allein. Wir kommen nicht zueinander. Wir können uns da nicht verbinden. Er kann es nicht nachvollziehen oder er fragt gar nicht oder zieht sich zurück oder. Also, ja, auch das gibt es
Wie
ja. Ich fühle
unterschiedlich.
mich einsam oder allein, obwohl da Menschen mit mir zusammenleben.
Ja.
Also es heißt ja nicht automatisch, wenn da jemand ist, dass das auch was Gutes ist, dass das
Ja.
unterstützend ist
Ja.
und mir wirklich hilft.
Allerdings. Ja, Wahnsinn, wie unterschiedlich das ist. Gab es auch sonst irgendwelche, ich sag mal, Paradebeispiele in eurem Teammeeting, wo du sagst, hier, da ist das richtig gut gelaufen, bei einer Person, die alleinstehend war, mit der Unterstützung, dass man vielleicht sagt, okay, wir haben hier ein bisschen Tipps für jemanden, wie man es auch angehen könnte?
Also ein Beispiel ist bei mir in einer Gruppe tatsächlich aufgekommen. Da hat eine Frau berichtet, also für sie wurde eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen. Also jetzt irgendwie so mit dem Titel Hilfe für Laura oder so hieß diese Gruppe. Und sie war aber nicht Teil dieser WhatsApp-Gruppe. Und es gab eben einen Admin, das war dann eine Freundin und lauter andere Menschen, die da Mitglied waren. Und dann hat sie, wenn sie was gebraucht hat, immer dieser einen Freundin Bescheid gesagt und die hat das in diese Gruppe quasi gepostet. Wer kann heute Laura dorthin fahren? Oder wer kommt an der Apotheke vorbei und kann da noch was mitbringen? So. Und dann haben die Leute das für sich geprüft und dann hat sich einer gemeldet und dann konnte diese Frau dann Laura sagen, ja, na, Christian kommt dann oder so. Und das fand sie total rührend und aber auch wahnsinnig hilfreich, auch bewusst, dass sie nicht mit in der Gruppe
Genau.
war, weil dann gibt es ja schon wieder Komplikationen. Jetzt habe ich das da reingeschrieben und die Leute haben es doch gelesen und wieso antworten die jetzt nicht? Und na toll, und es hat keiner Zeit und dann gibt es schon so viel Verwirrung und Gefühlschaos vielleicht und das zu trennen. Sondern sie gibt es weiter und dann kann die Gruppe frei raus, boah, mein Tag ist voll, ich schaff's nicht und dann wird nur das Ergebnis eben mitgeteilt. Und das fand ich so wirklich ganz, ja, klug gelöst irgendwie.
Total, also absolut. Und ich finde halt auch, man hat als Gruppenteilnehmer nicht dieses schlechte Gewissen, wenn man eben
Ja.
weiß, hier meine Woche ist voll oder
Ja.
vielleicht auch, ich fühle mich gerade nicht gut. Ich kann gerade kein guter Beistand sein,
Ja.
aber vielleicht läuft es in 2 Wochen besser, wenn meine Baustelle, die vielleicht viel kleiner ist, aber mich trotzdem beschäftigt, dann irgendwie
Ja.
abgeschlossen ist.
Ich meine, in so eine Gruppe postet man dann natürlich nicht. Ich brauche jemanden, der mal mit mir auf der Couch sitzt und mir die Taschentücher anreicht. Das klappt dafür natürlich dann nicht. Aber für so das Drumherum fand ich das total eine gute Idee. Und was ich aus einem Buch geklaut habe, was ich manchmal auch so als Beispiel bringe, zum Thema Kommunikation, das heißt Blaumann oder Rotwein. Und das ist von einer Psychotherapeutin, die mit Menschen so arbeitet, also Klarheit in der Kommunikation und das mit diesen beiden Schlüsselwörtern zu versehen, sagen wir mal. Also wenn die Person merkt, ich brauche jetzt hier praktische Hilfe.
Den
Kissen
Blaumann.
schleppen, Fenster putzen, keine Ahnung, ja, also jemanden, der gedanklich oder tatsächlich die Ärmel hochkrempelt in dem Blaumann und loslegt. Und sich zu überlegen, wer kann gut Blaumann? Wer hat einen? Und dann diese Person anzusprechen. Und Rotwein wäre eben, ich brauche nichts Praktisches. Ich brauche jemanden, der vielleicht die Flasche Rotwein mitbringt oder mir den Tee kocht oder mich in den Arm nimmt oder die Füße massiert oder nichts macht und bei mir sitzt und keine Tipps gibt, keine Lösungen parat hat, keine Hektik plötzlich verbreitet oder laufen Tränen. Was machen wir jetzt schnell, schnell? Und das fand ich auch so ganz schön. Also klar sagen, ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt das Blaumann oder Rotwein. Auch in der Partnerschaft kann man das verwenden, aber eben auch im Freundeskreis. Das passt eigentlich so ein bisschen zu dem, was wir vorhin hatten mit der Bestandsaufnahme. Wie viele Blaumänner habe ich? Wie viele Rotweintrinker habe ich?
Finde ich eine schöne Idee. Also auch das ist ja was, was man dann einfach mal, wie du sagst, für die Bestandsaufnahme sich überlegen kann und dann auch diese Menschen vielleicht ganz klar ansprechen kann. Darf ich dich ansprechen, wenn ich vielleicht mal in dieser Rotweinphase, schöner Begriff, mag ich sehr gerne, bin, dass man wirklich sagt, okay, du würdest zu diesem Kreis zählen, darf ich dich in diesen Kreis mit aufnehmen? Ja. Was ist denn, wenn jemand Nein sagt? Wie gehe ich denn damit um? Also ich kann mir das erstmal nur sehr schwer vorstellen, diese Zurückweisung. Ich kann das nachvollziehen. Aber auch, glaube ich, als betroffene Person ist es schon schwer, oder? Wenn sich dann jemand zurückzieht und einfach sagt, nein, das kann ich nicht für dich sein.
Aber so ein Nein ist besser zu verkraften als Schweigen im Walde. Also, wenn ich meine Bedürfnisse oder Wünsche oder so nicht kommuniziere, in der Hoffnung, jemand möge es mir von den Augen ablesen, und dann tut das aber keiner, weil es ja auch schwierig ist, dann bin ich ja enttäuscht, aber es ist einfach diese Unklarheit. Und wenn ich sage, was ich brauche und der andere sagt nein, dann weiß ich ja auch, woran ich bin. Also, aber, und das erzählen tatsächlich viele, wenn sich Freunde abwenden. Also, ich habe dann auch das Wort Cancer Ghosting gefunden,
Cancer
neu für
Ghosting.
mich, ja.
Ghosting kenne ich nur aus einem anderen Bereich. Kenne ich nur aus dem Dating-Bereich.
Ja, und Cancer Ghosting meint offenbar, jemand verschwindet aus meinem Leben nach der Krebsdiagnose.
Ach ja.
Also, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich keinen Kontakt mehr oder keine Nachfragen oder so, es schleicht sich langsam so alles aus und dann wird vielleicht erst noch sowas gesagt, melde dich, wenn du was brauchst. Und dann ist der Ball ja wieder bei dem Betroffenen, bei dem Erkrankten und die Person, ja, schweigt, ist plötzlich weg und man
Ein
weiß nicht
Geist.
warum. Also das finde ich viel, viel schwieriger, als wenn ich frage, kannst du mich zum Arzttermin begleiten? Jemand sagt, ich schaffe das nicht. Ich zerfließe selber in Tränen oder ich kann es nicht. Ne? Dann ist das doch ehrlicher und greifbarer als so dieses Nichts
Und man muss auch
tun.
sagen, es erfordert ja wahnsinnig viel Mut, auch auf so eine Frage Nein zu sagen. Und ich glaube, es ist ja schon auch eine Art Wertschätzung, wenn man überhaupt sagt, ich traue mich jetzt, dir ehrlich zu sagen, ich kann es nicht, anstatt, wie du sagst, einfach zu verschwinden.
Und
mit
dann muss
leeren
man rätseln,
Versprechungen.
warum ist
Ja.
diese Person denn nicht da, von der ich eigentlich fest gedacht hatte, sie ist an meiner Seite. Ja, kann sie damit nicht umgehen? Hat sie selber Angst vor Krebs? Hat sie eine Vorgeschichte? Ja, und dann gibt es Mutmaßungen und die kosten oft viel mehr gedankliche und emotionale Kraft, als wenn einer fragt, kannst du? Und der andere sagt, ehrlich gesagt, nein, ich schaff's nicht.
Da sind wir aber wirklich auch mitten im Dating-Thema. Ist der Wahnsinn, weil das ist genau das, was ja heutzutage sehr, sehr oft passiert, leider in Form von Online-Dating etc. von jemandem, mit dem du einen guten Kontakt hattest und denkst, okay, vielleicht läuft das auf eine Beziehung hinaus, und dann zack, Ghosting und der Mensch verschwindet einfach, verschwindet auf deinem Leben, blockiert dich. Ohne dass man weiß, warum. Und das im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung. Wirklich das Thema Cancer Ghosting, wenn jemand verschwindet und ich mir eben diese ganzen Gedanken mache, die ich mir ja schon beim Dating machen würde,
Ja.
wie wäre es dann, wenn jemand verschwindet, weil ich Krebs habe?
Wenn die Person mir sehr, sehr wichtig ist und ich habe wirklich keine Ahnung oder Kreise um irgendwie Antworten und Interpretationen und mir die Beziehung weiterhin wichtig ist, ich die Person in meinem Leben behalten möchte, dann tatsächlich zu fragen oder zumindest erstmal von sich rückzumelden, wie hat das auf mich gewirkt? Also ohne Vorwurf, das führt ja dann zu nichts, aber zu sagen, ich habe dich vermisst. Ich habe dich vermisst in der letzten Zeit und ich hätte so gerne Zeit mit dir verbracht oder was auch immer. Ich bin traurig, dass ich so wenig irgendwie von dir gehört habe oder so. Also muss man gucken, wie man es formuliert. Was ist bei dir los? Ich bin ein bisschen ratlos. Ich weiß gar nicht, wie ich das verstehen soll, dass du so schweigsam bist, also digital jetzt oder echt. Naja, und wenn dann kommt, ach, ich halt so viel um die Ohren und ich bin so gestresst oder sowas, dann kommt man vielleicht doch zu der Erkenntnis, schade, es läuft auf einen Abschied hinaus und die Freundschaft trägt nicht durch schwere Zeiten. Oder aber es entsteht wieder eine Brücke. Jemand erklärt sich und hat dafür seine Gründe oder entschuldigt sich oder ja, und man kann das Missverständnis, was vielleicht entstanden ist, auflösen. Aber manche erzählen ja auch das andere. Ich habe mit Menschen gerechnet, die waren dann nicht an meiner Seite und plötzlich kamen ganz andere. Ob es Nachbarn sind, wo man nur lose sich vorher kannte, die plötzlich ganz viele gute Ideen haben oder abends mal geklingelt haben, wie ist es, wollen wir noch mal ein paar Schritte gehen oder setzen wir uns auf die Bank vorm Haus und schwätzen eine Runde. Oder Arbeitskollegen, die werden ja auch oder sind für Menschen ohne Partnerschaft oder Familie wichtige Bezugspersonen und auch ja freundschaftlich zum Teil verbunden. Dass vielleicht Arbeitskollegen vorbeikommen oder man zur Arbeit mal geht und sich damit in den Pausenraum setzt oder sowas. Und dann merkt man, oh, die haben ja viel Verständnis und uns verbindet nicht nur das gemeinsame Arbeiten, sondern da gibt es mehr. Und dann möchten vielleicht diese krebskranken Menschen auch schneller wieder arbeiten, weil das so eine ganz wichtige Bezugsgruppe und Sozialkontaktmöglichkeit ist, mit den Kollegen zusammen zu sein.
Ja, und sich vielleicht auch mal abzulenken, ein bisschen Büroschnack zu halten.
Unbedingt. Also es hat auch mal eine Patientin erzählt, sie war eben allein in der Wohnung und hatte keinen so einen guten Tag und dann klingelt's und da steht da eine Freundin und sagt so, anziehen, los geht's. Und da hat sie
Genial.
einfach abgeholt, hat ihr den berühmten Tritt in den Hintern gegeben, hat gesagt, so heute krebsfreier Tag. Also ganz bewusst auch, nein, wir reden da heute nicht drüber.
Ja.
Wir machen irgendwelche anderen Dinge, ganz gezielte Ablenkung.
Also ich habe so das Gefühl, echter Freundschaft darf man schon viel zumuten. So wie wir das Wort jetzt heute öfters benutzt haben. Es gibt viele Menschen, wie du es auch immer wieder angesprochen hast, die sind dankbar, einen Teil dazu beizutragen, dass es dir besser geht. Es kann aber nicht immer jeder alles. Aber viele
Ja.
Dinge sind zumutbar, wenn man sich traut zu fragen.
Und da auch mal die Perspektive zu wechseln. Also wie wäre es für mich, wenn jetzt eine Freundin, ein Freund kommt und sagt, würdest du mich begleiten? Würdest du mein Notfallkontakt sein? Wie wäre das für mich? Und dann merken ja die meisten, ja klar helfe ich. Ja klar mache ich das.
Logisch.
Ist doch kein Problem.
Ja.
Ne? Und das ist so ganz automatisch. Und wenn man aber der Hilfsbedürftige ist, dann macht man sich oft einen Riesenkopf. Mhm. Und dass die Leute ihren eigenen Stress und Alltagssorgen haben, man will sie nicht belasten. Und andersrum, ne? Ja, dann koche ich halt ein bisschen mehr. Ja, was ist doch überhaupt nicht schlimm. Also da hat man unterschiedliche Maßstäbe, Hilfe zu geben und Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Und wir hatten ja eben schon mal ganz kurz das Thema Dating so angekratzt. Und das war ja auch Bestandteil von Karos Nachricht. Also ein Teil war Freundschaft, einer war das Thema Dating. Wie würdest du das machen? Ab wann kann man sich nach einer Krebsdiagnose überhaupt mit der Partnersuche beschäftigen? Gibt es da ein Patentrezept oder ab wann hat man den Kopf dazu? Was würdest du sagen?
Patentrezept gibt es natürlich nicht. Für viele gibt es erstmal genügend andere Themen, um die sie sich kümmern möchten und sollten. Und dann gibt es natürlich noch körperliche Einschränkungen und dass jemand jetzt mit stoppelkurzen Haaren möchte sich vielleicht nicht jetzt irgendwie mit jemandem romantisch irgendwo treffen, weil er sich noch nicht selber wohlfühlt, wie er oder sie gerade aussieht. Also Wohlfühlen gehört ja dazu, einverstanden mit sich sein, mit dem eigenen Körper sein und vielleicht braucht es erstmal eine Alltagsstabilität. Ich gehe wieder arbeiten, das klappt auch, die Wiedereingliederung ist rum. Ich habe meinen Sport, ich habe so die ganzen anderen Säulen erstmal wieder aufgerichtet und dann kann irgendwann vielleicht die Partnerschaft dazukommen. Ich glaube, das machen die meisten auch ganz natürlich so, dass sie sich erstmal selber stabilisieren, in einen Wohlfühlbereich kommen, Routinen wieder laufen und dann ist vielleicht auch Kapazität frei, da mal zu gucken. Manchmal kommt ja auch alles ganz unverhofft und man lernt jemanden kennen, ohne dass man vielleicht schon sich damit beschäftigt hatte. Aber es gibt jetzt keinen Zeitpunkt natürlich, wo es irgendwie gut und empfehlenswert ist.
Und was ist, wenn man quasi jemanden gerade neu datet und dann kommt die Diagnose, sollte man dann direkt raus mit der Sprache rücken? Sollte man sich ein bisschen Zeit geben? Das ist natürlich, das ändert ja alles.
Ja, also da habe ich auch schon Patienten, Patientinnen gesprochen, die dann es wirklich sehr schnell demjenigen auch gesagt haben, so mit dem Hintergedanken, er darf gehen, er oder sie. Ich lass ihn jetzt los, also ich erwarte da auch nichts oder so und so, dass jemand schnell dann das, was sich anbahnt, auch beenden darf, weil das jetzt mit der Diagnose in diese ganz frische Beziehung hineingerätscht, was es vielleicht noch gar nicht aushalten kann. Aber ich glaube, lange lässt sich sowieso nicht verheimlichen. Also dann am Telefon oder persönlich so zu tun, als wäre gar nichts.
Schwierig,
gelingt, glaube ich, nicht.
Nee. Also dann auch da lieber ehrlich raus mit der Sprache und dem anderen die Wahl lassen. Vielleicht reagiert er auch ganz anders, als man das erwartet hätte.
Ja, vielleicht intensiviert es die Beziehung auch direkt und vertieft sie und bringt es auf einen anderen Level von etwas oberflächlicherer, auch Gesprächsinhalten oder sowas, dann zu ganz anderen Dingen und Werten und was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, ach, das ist ja dasselbe und wir gehen es gemeinsam an.
Ja. Ja, auch da Ehrlichkeit, immer wieder Ehrlichkeit, Kommunikation. Man kann halt, wie du schon jetzt so oft gesagt hast, eher ein Nein oder ein Lebewohl in dem Fall ertragen als Unsicherheit.
Ja, so viele Fragen und das ist anstrengend, ne? Wenn man dann immer wieder sich überlegt, was steckt wohl dahinter und was denkt derjenige, was fühlt derjenige. Man kommt ja zu keiner Antwort so wirklich. Aber eben auch da nochmal, auch in Partnerschaften und in Familien und in Freundeskreisen kann man sich allein fühlen.
Absolut.
Also das beschreiben auch viele Krebspatienten. Ich habe die Verbindung verloren oder ich bin wie auf einem anderen Planeten gelandet und die anderen sind ganz normal auf der Erde verblieben und ich bin woanders und ein bisschen alienmäßig und es kann keiner nachvollziehen, es kann mich kaum jemand wirklich verstehen. Ich bin getrennt von meinen Lieben durch diese Erfahrung und dann gibt es zwar zählbar Personen in meiner Nähe oder mit denen ich sogar zusammenlebe, aber es tut mir gar nicht gut oder ich habe davon nichts oder ich kann mich nicht anvertrauen und bin immer wieder, fühle ich mich ja getrennt, isoliert vielleicht sogar mit dieser Krebserfahrung. Dann verknüpfe ich mich vielleicht eher mit anderen Krebspatienten und Patientinnen. Das erleben wir auch in der Reha. Dann so, dass sofort auch tiefgreifende Gespräche geführt werden oder es wird gelacht und geschwätzt, weil man mit anderen mit der gleichen Diagnose sofort eine Ebene hat. Man muss sich nicht rechtfertigen, man muss nicht viel erklären und die nicken schon alle und das ist manchmal, ja, für Außenstehende auch wirklich schwierig.
Gibt es außerhalb der Reha denn professionelle Anlaufstellen für, ich sag mal, entweder Singles oder Menschen, die sich trotz einer Partnerschaft irgendwie alleine oder isoliert fühlen, wenn man nicht alleine ins Krankenhaus gehen möchte? Und aber auch jetzt niemanden hat, gibt es da irgendwie professionelle Anlaufstellen?
Also es gibt natürlich da auch das Angebot der Krebsberatungsstellen oder Selbsthilfegruppen, wobei die so früh natürlich auch noch nicht so besucht werden wollen, weil man da noch nicht so ist.
Das sagte ja der Carsten auch zum Beispiel,
Ja,
dass es bei ihm gar nicht so das Thema jetzt
erst
ist, ne?
später, ja. Oder es gibt natürlich auch Seelsorger oder in den Kirchengemeinden Personen, mit denen man vielleicht sprechen kann oder möchte. Es gibt auch Besuchsdienste in Krankenhäusern, wo die aktiviert werden, wenn jemand keinen Besuch bekommen kann. Das gibt es schon. Es gibt ja auch Haushaltshilfen, die man bekommen kann über die Krankenkasse, wenn man ganz und gar nicht kann und eben alleinstehend ist. Also diese Dinge gibt es. Es gibt ja auch digital eine ganze Menge Vernetzungsmöglichkeiten. Hat auch eine Patientin erzählt, das hätte ihr am meisten geholfen. Sie war in irgendeiner, ich glaube, Facebook-Gruppe. Zum Thema Krebs und hat da gar nichts selber aktiv gemacht, aber mitgelesen, mitverfolgt und fühlte sich da irgendwie zugehörig und verbunden und hat davon profitiert, was die anderen da ausgetauscht haben. Und hatte darüber irgendwie schon gleich ein besseres Gefühl, nicht alleine da mit zu sein.
Vielleicht starten wir da mal eine Umfrage auf Instagram und fragen vielleicht mal nach, was unsere Hammerstark-Hörerinnen vielleicht auch dafür Empfehlungen haben
Wie
und
gesagt,
teilen
Feedback
die.
ist immer gut. Und es gibt zum Thema, also Einsamkeit losgelöst von Krebs, gibt es auch immer mehr. Also das Thema rückt so in den Fokus. Es gibt in Großbritannien sogar ein Ministerium für Einsamkeit. Und es gibt hier bei uns Kompetenznetz Einsamkeit. Also die Politik kümmert sich sogar auch darum, weil Einsamkeit ein großes Problem ist. Und zwar nicht bei Älteren unbedingt, was man als erstes denkt, sondern auch bei Jüngeren, auch Folge der Corona-Pandemie. Also, dass da oft Sozialkontakte fehlen, Menschen sich zurückziehen und darüber ja auch krank werden. Also es gibt auch so diese Formel, ein bisschen runtergebrochen, Einsamkeit macht krank und Krankheit macht einsam. Und da gibt es viele Angebote, wo sich Menschen, die gefühlt, das ist ja eine subjektive Bewertung, zu wenig Kontakte haben, sich einsam fühlen, also dass da eine Lücke ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit, so, wo die sich hinwenden können. Tolle Initiativen, das muss man ja auch lokal, regional klären, wo gibt es was, und unsere Patienten kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Regionen. Also auch da tut sich zum Glück was, dass man Menschen rausholt aus der Isolation, für Verbindungen sorgt, ob es Vereine sind, ob es ein gemeinsames Hobby ist, ob es eine gemeinsame ein Krankheitserlebnis eben ist oder eine Trauer oder sowas, wo sich Menschen verbinden können, ziemlich niederschwellig zum Teil auch.
Ja. Ich glaube.
Wo sind wir jetzt gelandet?
Ja, es ist echt ein schönes, interessantes Thema. Ich bin so dankbar, dass Caro uns diese Nachricht geschickt hat. Einfach auch, dass wir uns mal mit dem Thema auseinandersetzen, wie du sagst. Feedback immer gerne. Und dass man wirklich sagt, hey, da gibt es noch eine Gruppe, die wir vielleicht nicht mit so viel Bedeutung versorgt haben, wie wir das hätten tun sollen.
Ja. Das ist wohl so.
Ja, also Caro, von hier aus nochmal vielen Dank dafür. Gibt es irgendwas, Julia, was du Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie Caro, noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich würde mich jetzt wahrscheinlich wiederholen. So ganz was Neues fällt mir jetzt gar nicht ein. Also nicht zu viel im Kopf alles vorwegnehmen und durchdenken, schon auch aufs Bauchgefühl hören, auf den ersten Impuls, der kommt, und fragen, sich trauen. Und mit der Antwort kann man dann versuchen, einen Umgang zu finden. Aber mit dem nichts sagen, nichts fragen und dann ja auch keine Antwort kriegen, darüber nachdenken und in Gedankenschleifen kreisen, ja, da komme ich dann nur schwerer wieder raus.
Also ich muss sagen, mich hat das Thema teilweise richtig ergriffen, als wir jetzt drüber gesprochen haben, weil ich finde, das Thema Freundschaft und Bezugsperson ist schon auch ein sehr emotionales. Wen habe ich denn da? Welche Freundschaften sind so tief, dass man eben auch über solch ein Thema sprechen kann? Welche Freundschaften sind oberflächlicher oder für die guten Zeiten gemacht? Also ich fand das sehr, sehr schön und bin sehr dankbar, dass du mit mir dieses Thema angegangen bist. Ich glaube, wir haben es auch relativ rund gemacht. Caro, gib uns gerne Feedback dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall zu hören, was du zu der Folge sagst. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut.
Ja,
und gehen zum Schluss noch in unsere heutige Hammer-Story. Und heute habe ich wieder was ganz Besonderes. Ich habe hier die ganze Zeit mein Handy hier liegen. Die heutige Hammer-Story kommt nämlich von unserer hammerstarken Hörerin Esther. Und Esther hat ihre Reha während der Corona-Pandemie in unserer Hammklinik Nahetal in Bad Kreuznach verbracht und erzählt uns, wie sie sich in der Zeit der Ausgangssperren die Zeit versüßt hat und trotz Kontaktbeschränkungen ganz, ganz tiefe, innige Freundschaften geschlossen hat. Und das Ganze hat sie uns als Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo, mein Name ist die Esther. Ihr hattet gefragt, was der witzigste Moment der Reha war. Also da gab es prinzipiell schon viele schöne Momente, aber besonders witzig war, wir waren eine ganz coole Truppe und am Wochenende war ja in der Corona-Zeit, wo wir unsere Reha hatten, nicht viel los. Das heißt, es kam kein Besuch und der Kunstraum war frei und dann haben wir uns in der Stadt mit Kunstmaterial eingedeckt und total kreativ Bilder gemacht, Wachs geschmolzen, Regenbogen, unseren Lieblingsspruch, Leben heißt nicht zu warten, bis der Sturm vorüberzieht, sondern im Regen lernen zu tanzen. Den haben wir quasi künstlerisch umgesetzt, haben unsere eigene Kunsttherapie gemacht und das Wachsschmelzen musste man halt mit Föhn machen. Und da der Kunstraum neben dem Speisesaal lag und wir wirklich den ganzen Tag nach dem Frühstück bis nach dem Abendessen, bis in die Nacht da gewerkelt haben, kamen dann einige andere Patienten rein und haben gemeint, habt ihr hier einen Kosmetiksalon eröffnet? Weil die haben natürlich immer nur den Föhn gehört und uns giggeln gehört. Wir hatten gute Stimmung und Musik. Und das war einer meiner witzigsten Momente. Und ja, tatsächlich wollen wir uns bald alle treffen, auch in Bad Kreuznach, und wollen nochmal ein schönes Wochenende zusammen verbringen. Und Vielleicht kriegen wir ja eine Audienz in eurem Kunstraum. Das wäre natürlich großartig. Wir würden uns auf jeden Fall melden. Liebe Grüße. Tschüss.
Sehr schön.
Die Audienz ist euch sicher, liebe Esther. Sagt vorher Bescheid, bevor ihr kommt. Und ich fand das so nett, sie hat auch noch ein paar Fotos mitgeschickt. Die zeige ich dir mal hier. Da siehst du, wie cool das aussieht. Richtig bunt. Beschreib mal, was du siehst.
Mir sind als erstes die Masken aufgefallen und dachte, ah ja, ein Glück, ist das so rum und lange her. Und dann sind mir die Herzen auf den Masken aufgefallen, dass sie sich da schon einen Spaß gemacht haben, die Masken zu verzieren und zu bemalen. Genau, ja. Weihnachtliche Deko im Hintergrund. Eine Balletttänzerin, die einen Regenschirm aufgespannt hat und von oben kommt bunter Regen oder bunte Wasserfälle. So.
Ja, also dieser Spruch, wir lernen im Regen zu tanzen, der ist hier künstlerisch umgesetzt. Ich denke, das Bild darf ich bestimmt auch auf Instagram posten. Ich frage die Esther nochmal. Aber ich fand, es war eine ganz, ganz tolle Nachricht, wo man sieht, dass man einfach diese Verbindung, genau von der du gesprochen hast, in der Reha auch aufbauen kann zu gleichgesinnten Menschen. Und wir haben es ja gehört, während Corona war kein Besuch erlaubt. Ja. Da konnte man nicht mit seinen Liebsten, ob das jetzt der Partner war oder die Eltern, in Kontakt treten, vielleicht über WhatsApp, aber nicht in Persona.
Ja.
Und da war diese Bezugsgruppe der Mitpatienten umso wichtiger.
Absolut, ja.
Ja, vielen Dank für diese schöne Geschichte, liebe Esther. Das hat richtig Spaß gemacht. Und damit wären wir auch wirklich am Ende der Folge angekommen. Liebe Julia, es war mir ein Vergnügen. Es hat mich teilweise wirklich ein bisschen berührt. Und liebe Caro, ich hoffe, wir konnten dir mit dieser Folge weiterhelfen. Und euch da draußen danke ich wie immer fürs Reinhören. Schreibt auch gerne, wenn ihr einen besonderen Themenwunsch habt. Wir versuchen unser Bestes heute wie mit der Julia, was daraus zu machen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig, außer zu sagen, tschüss, macht's gut und vergesst wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.
Tschüss!